angenehme und warme Erinnerungen hat, als wenn man in eine Gemeinde kommt, wo man noch nie war und sich so fragt, wie sind wohl die Leute alle? Insofern, ich fühle mich richtig wohl, heute Morgen hier wieder bei uns, bei euch sein zu dürfen. Wir haben den Predigttext schon gehört. Das ist so ein klassischer Text, den wir immer wieder betrachten, wenn wir an Geschwister in der Verfolgung denken. Was ich besonders schön finde an diesem Text ist, der Paulus beschreibt hier so diese beiden Seiten. Auf der einen Seite die Schwierigkeiten, die wir nicht von der Hand weisen können. Wir können nicht so tun, als ob Verfolgung ganz einfach wäre. Easy. Verfolgung ist schlimm und es werden Menschen getötet für den Namen Jesu. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Den Mut und die Hoffnung, die Paulus beschreibt. Und so gehört beides zum Leben dazu. Der Paulus schreibt hier von einem Schatz. Ein Schatz ist ja etwas Wertvolles. Ein Schatz ist etwas, was uns viel kosten kann. Ich denke da an manche Gleichnisse aus der Bibel, wenn Jesus sagt, da findet jemand einen Schatz in einem Acker. Er geht hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu heben. Was ist jetzt genau dieser Schatz? Paulus schreibt es in dem Satz davor, da heißt es, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Jesus kennengelernt zu haben, das ist ein Schatz. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ist schon viele Jahre dabei. Man geht treu jeden Sonntag in die Gemeinde. Ja, man hat mal sein Leben Jesus gegeben. Das ist so normal geworden. Das ist so etwas ganz Alltägliches geworden. Aber ich wünsche mir, das immer wieder neu zu entdecken, mich daran zu erinnern. Diese Erkenntnis Gottes, das ist ein wunderbarer Schatz. Und mir geht das immer so, wenn ich unterwegs bin in anderen Ländern, wenn ich Leute sehe, die diesen Schatz nicht haben und sich so danach sehnen, diesen hellen Schein in ihrem Leben wieder sehen oder zum ersten Mal erkennen zu dürfen. Ich war vor einem Monat im Irak. Ich werde gleich noch ein bisschen was davon erzählen. Und auf dem Rückflug haben wir am Flughafen in Erbil eine Reisegruppe gesehen, offenbar aus ärmlichen Verhältnissen, die nach Mekka pilgern wollten. Man hat deutlich gespürt, die waren noch nie an einem Flughafen, sie wussten gar nicht wohin und wie und was und waren völlig überfordert. Aber man hat so gespürt bei ihnen diesen Wunsch, sie wollen gerne eine Berührung mit Gott, sie wollen gerne ja diesen hellen Schein und sie finden ihn natürlich in Mekka auch nicht. Vergessen wir nie, wie wertvoll es ist, Jesus angehören zu dürfen, diesen hellen Schein zu haben. Aber Jesus, dieser helle Schein, er ist uns nicht gegeben in einem wunderbaren Äußeren, sondern Paulus schreibt hier, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in unserem Leben. Und wenn man dann von draußen drauf schaut, dann sieht man vielleicht gar nicht den Schatz, der da drin ist. Wir würden ja hergehen und würden einen Schatz vielleicht in eine goldene Schatulle tun oder wenn man ein besonders wertvolles Bild hat, das schön in der Wohnung platzieren. Aber bei unserem Glauben ist es so, dass dieser Schatz in irdenen Gefäßen ja fast ein wenig verborgen drin liegt. Wir als natürliche Menschen sind es so gewohnt, wir urteilen nach dem Äußeren. Wie schlank jemand ist, wie gut er aussieht, was für ein tolles Haus er hat, was für ein tolles Auto er hat, mit dem Reichtum, mit dem er sich umgeben hat. Man schaut so schnell auf das Äußere. Mich fordert das auf, wieder neu darüber nachzudenken, achte ich vielleicht auch zu sehr auf den äußeren Schein oder achte ich auf das helle, auf diesen Schatz, der in mir ist. Und wenn wir an die Welt der Verfolgung denken, dann sehen wir oft Menschen, ja, die kaum noch ein irdenes Gefäß sind. Verachtet, verspottet, ja, das Allerletzte. In Pakistan zum Beispiel, da dürfen Christen keine normale Arbeit machen. Dafür sind sie zu unrein. Sie dürfen die Straßen kehren, sie dürfen Schuhputzer sein. Aber einen Ingenieur oder Buchhalter oder irgendwelche verantwortlichen Positionen, das darf kein Christ machen. Und so fühlen sich diese Menschen oft verachtet, verstoßen. Sie haben keinerlei besondere Qualitäten äußerlich. Warum macht Gott das so? Er könnte uns doch auch mit einem wunderbaren äußeren Leben segnen. Und manchmal tut er das ja auch, Dank sei Gott. Aber warum lässt er das so oft zu, dass man so schwach und so, ja, vergänglich wirkt? Aber auch das beschreibt der Paulus hier. Da sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Gottes Kraft erweist sich an uns vergänglichen Menschen. Damit ganz klar wird, nicht wir haben das so toll hingekriegt. Nicht wir haben diese tolle Gemeinde gebaut. Nicht wir haben Hunderttausende zum Glauben geführt. Nicht wir haben so toll gepredigt. Nein, es ist Gottes Kraft. Gottes Kraft, die durch uns wirkt. Und ich glaube, wir dürfen Gott immer wieder die Ehre geben über das, was er tut und nicht uns selbst. Und gerade Christen in Verfolgungsländern erleben es so oft, dass sie Gottes Kraft in ihrem begrenzten Leben erfahren. Und um mal auf das Beispiel Pakistan zu kommen, da gab es einen Straßenkehrer. Und es war am Ende des Monats Ramadan, vor einigen Jahren. Und es kam der Imam der Moschee, kam die Straße entlang. Und der Straßenkehrer kehrte die Straße. Und der Imam war so guter Laune, weil der Ramadan war zu Ende und er ging an diesem Straßenkehrer vorbei und er wollte ihm ein Almosen geben. Der Straßenkehrer blickt ihn so an und sagt, danke für den Almosen, darf ich für dich beten? Und der Imam denkt so, ja, was will dieser schmutzige Mann hier auf der Straße für mich beten? Das Gebet ist was Heiliges, das tut man an besonderen Orten, nicht hier auf der Straße. Aber gut, komm, damit er zufrieden ist, du darfst beten. Darauf betete dieser arme Straßenkehrer, dieser Christ, Jesus, ich danke dir für dieses Geld und ich bitte dich, dass du diesem Mann den Weg zum Leben zeigst. Heiliger Geist, dass du in ihm wirkst. Amen. Und der Imam ging weg und dachte nicht mehr dran. Aber wenn das Volk Gottes betet und den Namen Jesu auf eine Person legt, dann passieren Dinge. Und der Imam erzählte, dass er dann irgendwann angefangen hat, den Koran zu hinterfragen, gemerkt hat, dass Fragen in seinem Herzen aufgekommen sind. Und er spürte so eine unerklärliche Freude an der Beschäftigung auch mit dem Christentum. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, er hat sich bekehrt. Und er fragte sich dann später, Gott, wie ist das möglich? Ich, ein fanatischer Imam in Pakistan, wie war das möglich, dass ich Christ geworden bin? Und da erinnerte ihn Gott an das Gebet dieses Straßenkehrers. Und er sagte zu ihm so gewissermaßen, das Gebet habe ich erhört. Und so erleben wir es immer wieder, dass dieses verachtete irdene Gefäß von innen hell leuchtet. Und ich wünsche mir das auch für uns, dass wir den Namen Jesu auf Leute legen können, die uns begegnen. Dass wir dieses Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und dass immer wieder klar wird, Gott ist es, der etwas tut und nicht wir. Und dann ist hier natürlich diese ganze Liste der Dinge, wie Paulus schreibt, wie sie kämpfen. Wir sind von allen Seiten bedrängt. Uns ist bange. Wir leiden Verfolgung. Wir werden unterdrückt. Und ich danke dir für die wunderbare Einleitung mit dem Sterben zum Leben. Genau das sagt ja Paulus hier auch. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Das sieht nicht schön aus. Aber das ist die Realität, in der ja an die 200 Millionen Christen jeden Tag zu leiden haben. An dieser Bedrängnis. Aber sie erleben auch diese zweite Hälfte. Sie ängstigen sich nicht. Ihnen ist bange, aber sie verzagen nicht. Im Irak habe ich einen sehr bemerkenswerten Mann kennengelernt. Von vorne gesehen, also von außen betrachtet, würde ich vielleicht sogar meine Fragen bei ihm haben. Er ist ein orthodoxer Christ, leitet ein Kloster. Und er lebt in der Gegend, wo der IS sehr stark gewütet hat. Und man hat gesehen, wie dann der IS gekommen ist an die Grenzen von seinem Kloster. Sie sind von den LKWs gestiegen, grimmige Gesichter, schwer bewaffnet. Und ihm war klar, jetzt kommen sie hier hoch ins Kloster und jetzt werden wir getötet. Er sagte diesen Satz, ja, die einfachen Christen, die erschießen sie einfach, aber uns Geistliche, uns foltern sie zu Tode. Da haben wir ihn gefragt, warum bist du nicht weggelaufen? Warum hast du nicht einfach die Beine in die Hand genommen und bist da den Berg runter in die andere Richtung? Da sagte dieser ganz einfache, orthodoxe Geistliche, ich kann doch nicht weglaufen wegen Jesus. Ich habe keine Angst. Wenn Jesus möchte, es zulässt, dass ich hier mein Leben lasse für ihn, dann soll es so sein. Ich bin hier geblieben. Und dann erzählt er, wie sie so ein paar Mal auf das Kloster schauen und dann irgendwo, vielleicht sehen sie es nicht, man weiß es nicht bis heute, einen anderen Weg gehen und das Kloster in Ruhe lassen. Hier bewahrheitet sich, sie haben wirklich die Sorgen, sie haben die Unterdrückung, aber sie merken eine Kraft, wie Gott bei ihnen ist. Und sie merken es, sie sind eben nicht verlassen. Sie sind nicht vergessen. Für euch heute Morgen ist es vielleicht ein ganz normaler Gottesdienst. Aber dadurch, dass wir heute an verfolgte Christen denken, das gibt ihnen Mut. Das lässt sie spüren, wir sind nicht allein. Ich habe so oft erlebt, dass sie mir sagen, dass ihr Gottesdienste für uns abhaltet. Das stärkt uns geistlich. Deswegen bleiben wir dran. Nicht, weil wir so toll sind. Wir haben ein ganz schwaches, irdenes Gefäß. Aber wir merken eure Anteilnahme, euer Mittragen, ja manchmal euer Mitleiden. Deswegen bleiben wir dran. Also wir machen heute Morgen in diesem Gottesdienst einen Unterschied für Tausende von Menschen in anderen Situationen in der Welt. Sie werden dadurch getröstet und gestärkt. Und ganz besonders wichtig ist natürlich das Gebet für diese Menschen. Ich habe es wieder im Irak erlebt. So viele Schwierigkeiten, so viele Nöte und Sorgen. Der Einzige, der helfen kann, ist Gott. Es gibt viele Hilfsprojekte von den Vereinten Nationen und alles Mögliche. Aber Gott muss den Menschen helfen. Er muss ihnen eben diesen zweiten Teil ermöglichen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir verzagen nicht. Und das geschieht, wenn wir für sie beten. Ich weiß, dass viele Menschen hier in der Gemeinde treu hinter den verfolgten Christen stehen. Ihr tut einen sehr, sehr wichtigen Dienst für Millionen von Menschen. Bitte lasst aber nicht nach. Das Gebet für verfolgte Christen ist elementar wichtig für ihr Leben. Bitte lassen wir das nicht außen vor. Und das allerletzte, was ich noch sagen möchte zu diesem Text. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib, aber das Leben Jesu wird offenbar. Inmitten der Trümmer der zerstörten Städte, inmitten des großen Leides um uns herum, es sind ja nicht nur die Christen, die leiden im Irak, es sind noch viele andere auch. Aber dort, wo Jesus ist, wird offenbar, er ist das helle Licht. Und so erzählen sie uns, dass Muslime zum Glauben kommen an Jesus. In den Regionen, in denen der IS gewütet hat, ist eine Hoffnungslosigkeit. Und sie fragen sich ja, was ist denn jetzt mit unserem tollen Islam? Leid und Zerstörung und Armut und alles, das kann es doch nicht sein. Dann sehen sie die kleine Schar der Christen, wie sie fröhlich ihren Gott anbeten und fragen sich, vielleicht haben die doch recht. Vielleicht haben die doch den richtigen Weg. Und so kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Es gibt Träume, wo Muslime von Jesus träumen und dann fragen, was ist das? Gott tut ein großes Werk im Irak. Davon möchte ich euch dann jetzt gleich berichten. Singen wir noch gemeinsam ein Lied zusammen.